Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Heitere Gedanken Podcast. Ich stehe gerade bei der Sanity Group und werde mit Matthias gleich zusammen Finn Hensel, einen der Geschäftsführer der Sanity Group, interviewen. Und er wird uns auch noch ein paar Business-Tipps geben, wie ihr euer Cannabis-Unternehmen gründen könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran.
Heitere Gedanken, der Cannabis-Podcast.
Hi Finn, magst du unseren Zuhörern vielleicht einmal erzählen, wer du bist?
Klar, hallo. Ich bin Finn, bin der Gründer der Sanity Group, bin jetzt gerade 40 Jahre alt geworden und beschäftige mich schon super lange mit dem Thema Cannabis. 2002 habe ich angefangen, für die Legalisierung mich einzusetzen, schon damals politisch. Bin dann damals zum Studium gegangen, habe dann ganz andere Sachen gemacht, habe in der Beratung meine Karriere angefangen, habe dann aber irgendwann festgestellt, so Beratung ist nicht so mein Ding, ich mache lieber Sachen selber. Und bin dann quasi direkt nach Australien gegangen nach der Beratung und habe dort ein Online-Mode-Startup aufgemacht. So, was Zalando hier macht quasi in Australien, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Bin dann irgendwann zurück nach Deutschland, habe dann diese Startup-Szene noch ein bisschen mitgemacht. Zuletzt habe ich den Online-Umzugsdienstleister Movinga geleitet als CEO, was ganz spannend war, weil es wirklich in verschiedenen europäischen Ländern wirklich komplett diesen Umzugsgedanken neu zu denken. Aber als dann tatsächlich 2017 eben Medizinalcannabis in Deutschland legalisiert wurde, haben ich und mein Mitgründer damals gesagt, jetzt ist eigentlich die Zeit, das zu verbinden, worauf wir Bock haben, nämlich Firmen bauen, mit einem Thema zu verbinden, was uns wirklich Spaß macht, was uns schon lange verfolgt, nämlich Cannabis. Und so ist dann halt 2018 die Sanity Group gegründet worden.
Was genau ist denn die Sanity Group und was genau habt ihr mit Cannabis zu tun?
Ja, also die Sanity Group tatsächlich sehr breit aufgestellt. Es ist auch heute immer noch vieles, was mich die Leute fragen, so was genau macht ihr denn eigentlich? Wir haben damals 2018 gefangen und sagten, wir sind Cannabis-Enthusiasten und wir wollen gucken, was ist mit Cannabis möglich. Und damals ging das gerade los. Aus Israel kamen die ganzen Forschungsergebnisse, wo Cannabis auch medizinisch helfen kann. Und wir haben dann irgendwann gesagt, also zum einen dieser CBD-Markt, der eben schon frei verfügbar ist, da wollen wir auf jeden Fall drauf mitspielen, weil wir auch immer geglaubt haben, CBD ist irgendwann so der Übergang in eine Legalisierung, hat man ja auch in den USA gesehen. Denn Medizinalcannabis natürlich war ja gerade damals legal, wo wir halt sehr stark gesehen haben, dass es da ein Potenzial gibt. Und ansonsten viele Dinge drumherum halt. Wir haben dann irgendwann einen Professor kennengelernt, der hat an einem Fertigarzneimittel geforscht in Australien zum Thema Cannabis gegen Schizophrenie. Das fanden wir so spannend, dass wir das quasi mit aufgenommen haben in die Gruppe. Wir haben dann irgendwann auch selber überlegt, das ganze Thema Vaporizer und Inhaler, ob man das nicht auch nochmal neu und schlauer denken kann. Also ich bin selber lieb den Mighty von Storz und Bickel. Aber am Ende Dosierbarkeit und wirklich so richtig modern ist das Gerät halt nicht. Und dachten, das können wir vielleicht auch besser. Haben am Ende dann auch noch das gemacht, also ein medizinisches Gerät in der Entwicklung mit reingenommen. Und genau das machen wir heute eigentlich von Consumer, CBD und Vorbereitung, Legalisierung bis hin zu medizinisch, von Life Science, wirklich Fertigarzneimittel, bis hin zu Blüte in den Apotheken, aber eben auch neue Dosierungsformen, sind wir eigentlich komplett auf allen Bereichen aktiv.
Auf eurer Internetseite findet man auch ein schönes Ziel, das ihr habt. Ihr wollt die Vorteile von Cannabis und das Wohlbefinden freilegen und sie den Menschen in Europa weiter zugänglich machen. Wie genau plant ihr das umzusetzen oder was sind da eure Schritte, die ihr gehen wollt, um das zu schaffen?
Ich bin ja tatsächlich, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich 2002 schon für eine Legalisierung gekämpft habe. Und einer der Gründe war damals schon, weil eine gute Freundin von mir, ihr Vater war Onkologe in Kiel und er ist dann tatsächlich selber irgendwann an Krebs erkrankt. Und damals, das war auch so der Grund, der mich damit beschäftigen lassen, kam damals irgendwann raus, dass er sich selber mit Cannabis therapiert. Und das fand ich super spannend, weil für mich damals halt Cannabis eigentlich nur, das war, was man damals, da war ich 17, so, ja, ist halt eine Droge, ja. Und dann habe ich irgendwann wirklich super viele Leute gefragt, auch in meinem Umfeld. Und habe ich irgendwann einen Arzt kennengelernt in Kiel, der hat selber im Keller Cannabis angebaut, um das unter der Hand seinen Patienten zu geben. Und da war mir das erste Mal klar, irgendwas ist an dieser Pflanze dran, was halt mehr als einfach nur irgendwie der Rausch ist. Und als es 2017 legalisiert wurde, haben wir uns halt gedacht, da ist so viel Potenzial in der Pflanze drin, in verschiedensten Bereichen. Einfach, sage ich mal, als Genussmittel, aber auch als medizinisches Mittel im Bereich Wohlbefinden. Und wir haben halt gesagt, unsere Aufgabe ist das eigentlich rauszufinden, wie kann man das besser machen. Und wir machen ja auch Studien zusammen mit der MHH und der Charité zum Thema, wo kann Cannabis helfen. Ein Landwirt von uns, der CBD anbaut, hat man gesagt, für ihn ist Cannabis die Apotheke Gottes. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich finde das schon spannend, weil am Ende, wenn du dir mal anguckst, welche Arzneimittel es eigentlich heute gibt, fast alle, sogar Aspirin, gehen eigentlich auf Naturarzneimittel zurück. Selbst Aspirin ist dadurch entstanden, dass irgendein Chineser vor 3000 Jahren mal gesagt hat, von diesem Weidenbaum mache ich jetzt mal einen Tee aus der Rinde. und plötzlich hat das Fieber gesenkt und daraus ist heute irgendwann Aspirin entstanden. Und die Tatsache, dass Cannabis halt so lange Unrecht getan wurde, nämlich seit den 30er, 40ern, führte halt dazu, dass es überhaupt keine Forschung in dem Bereich gab. Und ich glaube, genau sind wir jetzt in dieser Phase, wo wir das halt nachholen sollen. Und deswegen glaube ich, so dieses das Potenzial heben, was eigentlich da ist, aber bisher noch keiner gehoben hat, das ist schon so ein bisschen auch unsere Aufgabe.
Und dafür habt ihr auch mehrere Firmen gegründet, die unter der Sanity Group laufen. Magst du da auch ein bisschen was zu sagen? Ja. Warum viele verschiedene Firmen? Warum nicht nur eine?
Ja, ist natürlich ein bisschen kompliziert, ne? Also wir haben natürlich damals angefangen, sehr arzneimittelbasiert, sage ich mal so. Wir haben damals uns gesagt, okay, es wurde jetzt medizinisch legalisiert. Und wir haben halt einfach die Betrachtungsweise so gehabt, okay, da gibt es jetzt halt einen Pharmabereich, der wird mit einem Pharmaunternehmen geleitet. Und haben deswegen gesagt, du musst halt eigentlich eine Marke haben oder eine Firma haben, die halt wirklich sehr seriös Pharma ist. Und so ist halt die Viamed entstanden. Und wenn man sich halt die Viamed heute anguckt, es ist zwar sehr naturorientiert, aber man sieht ganz klar, bei der Viamed, die Zielgruppe sind halt einfach Ärzte, die wir quasi mit Evidenz versuchen zu überzeugen, dass Cannabis eine tolle Verschreibungsmöglichkeit ist für Therapie. Was wir dann irgendwann gemerkt haben, ist natürlich, dass CBD ein ganz anderer Markt ist. Da sind nicht die Ärzte die Zielgruppe, da sind es die Konsumenten, da sind eine ganz andere Alterszielgruppe. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, das musst du halt trennen. Weil A, das medizinische Teil braucht auch Lizenzen für den ganzen Bereich Arzneimittel. Die brauchst du bei CBD natürlich nicht. Und so kam es quasi so zu einer Art Zellteilung, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich zwei Bereiche, CBD und Nicht-CBD. Und der Nicht-CBD-Bereich eben Viamed. Und was dann im Laufe der Zeit passiert ist, dann kam halt eben das Arzneimittel, da war ein Professor, der die IP hat, haben wir auch lange überlegt, ist es unter dem Namen Viamed? Wahrscheinlich eher nicht, weil es zu verschieden ist von Viamed. Haben es dann halt Endocane genannt für Endocannabinoid-System und Sanity quasi. Bei Vi war halt tatsächlich eben der Gedanke zu sagen, der CBD-Markt, die den Endverbraucher anspricht, ist uns halt auch super wichtig. Und selbst im CBD-Bereich haben wir irgendwann festgestellt, dass es verschiedene Segmente gibt, die Cannabis alle spannend finden, die aber sehr unterschiedlich sind. Kleines Beispiel, meine Mutter nimmt seit ungefähr 5 Jahren CBD-Öl, würde aber nie auf die Idee kommen, sich Vi im Laden zu kaufen, weil das für sie viel zu modern, jung, urban ist. Das heißt, eigentlich müsste man für meine Mutter alleine noch eine ganz eigene Cannabis-Marke machen, die halt eher so, sage ich mal, grün, naturbelassen und so weiter ist, aber wiederum nichts mit der Cannabispflanze zu tun hat. Weil das ist dann immer doch noch, glaube ich, ihr konservativer Gedanke, oh, Cannabis, ich will jetzt nicht, dass ihre Freundin sehen, dass sie so eine kleine Flasche mit einem Hanfblatt bei sich hat. Sprich, es gibt aber verschiedene Zielgruppen. Und ja, unser neuestes Baby ist ja Avai. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass wir früher den pharmazeutischen Markt komplett Pharma betrachtet haben. Wenn man ganz ehrlich ist, wenn man einen Arzt fragt, dem ist es halt egal, was das Terpenprofil ist, dem ist egal, was für andere Cannabinoide mit drin sind, was für Kultivare das sind, ob es Indica, Sativa ist. Dem Arzt ist nur wichtig, wie viel Prozent THC ist drin, wie viel Prozent CBD ist drin. So komplett dieser Wirkstoffgedanke. Und so haben wir halt auch Viamed angefangen, mit sehr, sage ich mal, einem klaren Blütenportfolio, dann aber eben auch Extrakte und Dronabinol dazu. Und was wir irgendwann festgestellt haben, ist, dass es natürlich auch super viele eher naturnahe Ärzte gibt, die ganz anders ticken und auch ganz andere Patienten haben und die Patienten auch ganz anders ticken und oftmals eben auch schon Vorerfahrung mit Cannabis haben. Und die haben plötzlich ganz andere Wünsche. Das heißt, spannendes Terpenprofil, spannende Kultivare. Und das ist halt das, womit ich mich auch identifizieren kann, weil ich halt diese Pflanze komplett faszinierend finde und halt auch denke, dass eben am Ende der Patient, aber auch bestimmte Ärzte eben zu viel in der Vergangenheit nur auf CBD und THC geachtet haben. Und was man jetzt halt eben sieht, auch tatsächlich das ganze Thema Sativa Indica ist wahrscheinlich eine rein terpenbasierte Klassifizierung. Man sieht halt eben schon, dass verschiedene Strains auch im gleichen THC-Bereich ganz andere Wirkung haben können. Und das ist halt das Interessante, wenn wir mit Ärzten sprechen, gerade mit traditionellen Ärzten, die sagen halt immer, eine Blüte, die 21% THC hat, völlig egal, was für ein Kultivar dahinter ist, immer das Gleiche. Und wenn wir jetzt unter der Marke Viamed 10 verschiedene Blüten rausbringen würden mit 21% THC, dann wäre der klassische Arzt wahrscheinlich eher irritiert und würde sich denken, warum haben die jetzt 10 verschiedene 21% Blüten? Das heißt, das überlassen wir Viamed. Da gibt es eine Blüte mit 21% THC. Das kann der Arzt dann halt verschreiben. Aber für diejenigen, die sich tiefer mit da beschäftigen, mit den Kultivaren, mit den Genetiken, wollen wir halt wirklich ganz klar auch tolle Produkte rausbringen, die natürlich Arzneimittelqualität haben, aber die auch am Ende Spaß machen, gut schmecken. Deswegen haben wir auch einen Cannabis-Sommelier bei uns, der halt quasi mit uns immer kommt, sich die Strains anguckt und sich dann wirklich überlegt, ist das ein guter Strain oder nicht. Und das ist halt so ein bisschen auch so ein bisschen den Shift, den wir dann gemacht haben. Aber deswegen macht es halt Sinn, verschiedene Marken zu haben. Auch wenn ich am liebsten eigentlich bei einem Sanity Group draufschreiben würde. Aber man merkt halt schon, verschiedene Ärzte, verschiedene Patienten, verschiedene Kunden ticken halt ganz anders. Und da kannst du halt nicht dieses One-Size-Fits-All machen.
Ja, ein großes Thema, was auch immer wieder angesprochen wird, ist die Bestrahlung von Cannabisblüten. Ja. Werden die Blüten dann bei Hawaii auch bestrahlt? Und magst du vielleicht einmal generell sagen, ist Bestrahlung überhaupt was Schlechtes? Passiert da was?
Also da scheiden sich die Geister dran. Der Vorteil der Bestrahlung ist natürlich, man kann halt 100% sicherstellen, dass die Mikrobiologie unter einem bestimmten Grenzwert ist. Das ist natürlich dann relevant. Überleg dir mal, du hast irgendwie einen 70-jährigen Chemotherapiepatienten, Immunsystem ist unten. Da wird es natürlich 100% sicher gehen, dass wirklich dort keine Mikrobiologie mit drin ist. Deswegen gibt es verschiedene Ärzte, die wirklich sagen, sie möchten, dass das Produkt bestrahlt ist. Da sind wir wieder bei der Trennung. Das macht für Viamet komplett Sinn, weil Viamet ist am Ende die Marke, die traditionelle Ärzte verschreiben. Während zum Beispiel bei Hawaii, wir sehen, dass dort die Ärzte und Apotheker, aber auch Patienten, mit denen wir uns unterhalten, sehr stark diese Natürlichkeit sehen. Und deswegen haben wir bei Hawaii immer gesagt, nicht bestrahlt, aber trotzdem eben die Mikrobiologie unter Kontrolle halten. Und das ist natürlich immer ein schmaler Grat, weil dadurch natürlich auch viele Strains, die du eigentlich denkst, jetzt nächsten Monat in den Markt bringen zu können, plötzlich last minute Nein sagen. Aber ich bin persönlich ein ganz großer Fan der unbestrahlten Blüte. Und glaube auch, dass die Natürlichkeit, das Terpenprofil am besten in der unbestrahlten Blüte bestehen bleibt. Aber es gibt natürlich schon neue Bestrahlungsmethoden wie E-Beam zum Beispiel, wo angeblich, die Ergebnisse kenne ich jetzt noch nicht, aber zumindest dort die Aussage ist, das lässt das Terpenprofil eigentlich heil. Das setzt anders an, aber ich bin zum Beispiel großer Fan der unbestrahlten Blüte.
Ja, du hast gerade angesprochen, dass ihr viele verschiedene Sorten im Angebot habt. Kannst du vielleicht ein bisschen näher auf verschiedene Sorten eingehen? Ich weiß jetzt, dass das ein bisschen schwierig ist im deutschen Arzneimittel, Werberecht und so, aber wir würden trotzdem gerne wissen, was das so für Sorten grob sind.
Also wir haben jetzt angefangen mit Hawaii, mit dem Gorilla Glue. Das ist unser 21-1er. Das ist tatsächlich, sage ich mal, unser Startpunkt gewesen. Was wir jetzt eben machen, ist natürlich ein bisschen Indica-Hybrid, dass wir jetzt eben anfangen, ein ausgeglichenes Portfolio zu haben. Also Sativa Indica, da mal gucken, Kush und Haze mit drin und wirklich eine schöne Range an spannenden Kultivaren. Und wo wir immer darauf achten, ist starkes Terpenprofil, idealerweise Terpene über 2,5% in der Pflanze. Und da werden jetzt demnächst in den nächsten 3-4 Monaten sicherlich noch 5, 6, 7 Produkte gelauncht werden, die halt genau diese Breite abdecken. Unser nächstes Produkt wird das Sauer Kush werden, also auch eine spannende Genetik. Die ist natürlich jetzt, sage ich mal, schon bekannt im deutschen Markt. Darüber hinaus werden wir dann auch versuchen, Produkte in den Markt zu bringen und spannende Genetiken, die es halt so noch nicht gibt bisher. Und da freuen wir uns ganz besonders drauf. Wir waren jetzt auch mit der Truppe komplett in Südafrika für fast 2 Wochen. Haben uns ja insgesamt, glaube ich, bestimmt 10, 15 Anbauer angeguckt. Und wirklich ganz genau angeguckt, was ist gut, was ist nicht gut, was gefällt uns nicht so gut. Und da haben wir viele spannende Sachen gefunden, die es bisher in Europa noch gar nicht so gibt. Und das Gleiche machen wir jetzt in Portugal nächste Woche und sind dann nochmal in Kanada. Das heißt, also, wir sind quasi eigentlich viel unterwegs, um quasi immer die besten Strains und die besten Produkte am Ende zu sourcen, die wir dann in den deutschen Markt bringen, damit wir halt hier auch eine tolle Blüte für den Patienten rausbringen können.
Das klingt ja nach ziemlich viel Aufwand, herauszufinden, welche Sorten ihr da nehmen wollt. Da habt ihr dann auch einen Sommelier richtig dabei, der das mit euch testet?
Ja, wir haben den Tim bei uns, der ist Agrarwissenschaftler. Der ist auch ein riesiger Fan der Pflanze, schon Ewigkeiten. Und der hat tatsächlich im Laufe der Zeit sich wirklich sehr stark weitergebildet im Thema Terpenprofile. Der kann die Gerüche erkennen. Der hat quasi wirklich eben so ein sommelierartiges Gefühl dafür entwickelt. Bildet sich auch genau in dem Rahmen immer weiter. Und der ist halt derjenige, der am Ende die finale Entscheidung trifft und wirklich sagt, ist das eine gute Genetik aus seiner Sicht? Ist es ein gutes Produkt, was bei rauskommt? Was man auch nicht vergessen darf manchmal, du kannst manchmal die gleiche Genetik haben, aber du hast 2 verschiedene Anbauer. Und beim einen Anbauer ist die super, beim nächsten Anbauer denkst du, geht so. Das heißt also, es geht gar nicht mal nur um die Genetik, sondern es geht auch darum, dass man einen Anbauer hat, wo man wirklich sagt, der ist es halt. Und das haben wir halt schon gemerkt. Wenn du alles nur per Zoom und Videokonferenz machst und quasi nur per Telefon und sagst, Mensch, der hat jetzt irgendwie den Gorilla Glue da und den bestellst du jetzt, ist halt nicht das Gleiche, wirklich vor Ort da zu sein, mal dran riechen zu können, die Ware sich anzugucken. Und das macht halt der Tim bei uns, zusammen natürlich mit dem Team. Und das ist natürlich eine riesige Hilfe, weil das natürlich echt uns hilft, auch echt gute Entscheidungen zu treffen.
Also seid ihr quasi auf der ganzen Welt unterwegs, um die besten Blüten zu finden?
Wenn du so sagen möchtest, ja.
Wie die Strain Hunter.
Strain Hunter, genau. Strain Hunter Light, hat neulich mal jemand gesagt.
Ja, genau. wo kommen denn eure Blüten her, die ihr zurzeit schon auf dem Markt habt?
Ja, also derzeit Dänemark, Kanada, Spanien und Portugal. Und demnächst wird relativ viel vom afrikanischen Kontinent kommen. Wir gucken uns auch ganz stark Südamerika derzeit an, haben da ein paar ganz spannende Sachen in der Pipeline. Das heißt, eigentlich ist auch so ein bisschen das Ziel, dass man quasi überall auf der Welt irgendwie spannende Anbauer findet und am Ende halt eben nicht nur sagt, alles kommt aus Dänemark oder alles kommt aus Portugal, sondern wirklich auch ein breites Angebot hat. Weil das, was auch ganz spannend ist, jeder Anbau hat seine eigene Geschichte, warum er Cannabis anbaut. Teilweise sind es spannende Krankengeschichten, teilweise sind es andere Gründe. Und was wir halt ganz faszinierend finden, wenn wir mit den Anbauern sprechen, warum machen die das eigentlich und warum sind die so in das Produkt verliebt? Und das ist halt überall auf der Welt anders. Und deswegen glaube ich, diese Vielfalt überall sich anzugucken und das nach Deutschland zu bringen, ist schon was, was uns richtig Spaß macht.
Das glaube ich.
Ja.
Jetzt hast du bei den Ländern natürlich Deutschland nicht mit aufgezählt.
Richtig.
Wie stehst du so generell dazu? Derzeit ist ja so, dass ein sehr, sehr kleiner Teil gerade mal in Deutschland produziert wird. Würdest du auch gerne in Deutschland produzieren oder wie sind da so deine Ansichten?
Ja, also ich muss natürlich sagen, das System, wie in Deutschland produziert wird, heute, gefällt mir nicht. Warum nicht? Weil Cannabis ist Teil des BTMGs. Ihr wisst das selber, die drei Anlagen, die es gibt, das sind quasi Atombunker-Ausmaße. Ich glaube, die Qualität, die aus diesen Atombunkern kommt, ist super. Aber natürlich sehr begrenzt, sehr limitiert. Und das ist, glaube ich, am Ende nicht das, wo du wirklich irgendwann auf großer Masse mit produzieren wirst können. Was ich ganz spannend finde, wenn die Legalisierung kommt, und daran glauben wir alle, wie das gehandhabt wird. Ob die Bundesregierung weiter erlaubt, aus dem Ausland zu importieren, wird das am Ende UN Narcotics Drug Convention relevant werden oder nicht. Persönlich finde ich spannend, in Deutschland anzubauen, aber nur, wenn zum Beispiel Greenhouse oder Outdoor auch irgendwann geht. Gerade mit Kanadiern gesprochen, die im Norden Kanadas Outdoor sehr erfolgreich anbauen. Wo ich sage, wenn es im Norden Kanada funktioniert, muss es ja wohl auch hier funktionieren. Ich meine, wir haben auch wahrscheinlich alle, kennen Leute, die Erfahrung damit haben. Von daher also irgendwie so Ocean Grown auf Rügen oder sowas in die Richtung. Da freue ich mich schon drauf, wenn das endlich möglich ist. Also von daher, ich würde mich sehr darüber freuen, aber hängt natürlich davon ab, wie es möglich ist am Ende.
Und eine Sache, die uns auch sehr interessiert, wir haben uns dafür extra eine Presse angeschafft, sind Extrakte. Und wir haben gehört, dass ihr, oder beziehungsweise ich weiß es auch aus der Apotheke, dass ihr auch Extrakte anbietet in Form von Ölen.
Ja.
Magst du da ein bisschen was zu sagen?
Klar, gerne. Ja, also ich meine, ursprünglich sind natürlich Extrakte so ein bisschen das, was eben eher im Bereich Pharma bei uns war. Trotzdem merken wir mehr und mehr, dass das ganze Thema Extrakte auch immer mehr für den, sage ich mal, naturnahen Patienten, der hat quasi auch mit Ärzten darüber diskutiert, was die richtige Dosierungsform für ihn ist, dass Extrakte da auch tatsächlich Sinn machen für diese Art von Patienten. Und was wir halt früh schon gemacht haben, wir haben uns ein altes Weingut bei Frankfurt angeschafft, was tatsächlich sehr idyllisch liegt in einer der ältesten deutschen Rieslingstädte. Und was wir da gemacht haben, ist tatsächlich eine Extraktion einzubauen. Und das ist tatsächlich sehr idyllisch. Also das ist, man kommt da rein und denkt eigentlich, man ist so in so einem alten Klostergarten. Mhm. Wir haben auch tatsächlich im Garten 60 Heilkräuter angebaut. Also müsst ihr gerne mal vorbeikommen. Und was wir da jetzt machen werden, ist unsere Boutique-Extrakte eben für Hawaii zu produzieren. Und was wir eigentlich machen wollen, ist, dass wir eigentlich zu jeder Blüte, die wir als Blüte in den Markt bringen, genau aus der gleichen Ernte auch einen Extrakt anbieten, der wirklich Single Origin, Single Harvest, Single Source genauso ist, dass man quasi immer zur Blüte den direkten Matching-Extrakt dazu hat. Und das ist halt schon so eine Liebhabergeschichte bei uns, weil wir haben auch viele Patienten, sogar in der Firma, aber auch in unserem Netzwerk, die halt sehr gerne Extrakte nutzen, weil das halt für sie im täglichen Leben eine bessere Dosierungsform ist als die Blüte. Und dementsprechend sind Extrakte jetzt so ein bisschen auch unser Hauptthema. Und da sind wir natürlich sehr happy, dass wir das selber produzieren können.
Welche Vorteile siehst du für den Konsumenten bei Extrakten im Vergleich zu zum Beispiel Blüten?
Also zum Beispiel kenne ich sehr viele Patienten, auch aus unseren Netzwerken, die wir haben, die sagen, tagsüber die Blüte, da ist die Anflutung zu stark. Also gerade wenn es eine Hoch-THC-Blüte ist, das heißt, man ist da quasi komplett, man spürt es sofort, die Anflutung. Während beim Extrakt kann man das so dosieren, dass es tatsächlich über einen längeren Zeitraum relativ schwach wirkt im Vergleich zur Blüte. Und das merkt man gerade bei ADHS-Patienten zum Beispiel, dass dort eben die Präferenz sehr stark manchmal bei Extrakten ist, weil die dort eben jetzt als Alternative zu alternativen Arzneimitteln eben über einen längeren Zeitraum fast schon Microdosing gering dosieren können, während bei der Blüte das immer ein bisschen schwer in der Dosierbarkeit ist. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich viele Leute sehe, die da positive Erfahrungen mitgemacht haben. Und dementsprechend glaube ich, dass jetzt gar nicht mal die Frage sein muss, entweder Blüte oder Extrakt. Wir haben auch, sage ich mal, Patientengeschichten, wo die beides kombiniert haben und sagen, tagsüber nehmen sie Extrakte, abends die Blüte vorm Einschlafen. Dementsprechend glaube ich, das ist super komplementär. Und am Ende ist es, glaube ich, die Präferenz, was der Arzt denn mit dem Patienten gemeinsam entdeckt, was für jeden Patienten halt am Ende die richtige Dosierungsform ist. Entweder das eine oder das andere oder eine Kombination aus beiden.
Spannend. Du hast eben auch erzählt, dass du schon lange dafür kämpfst, dass Cannabis legalisiert wird.
Ja.
Wie steht denn die Sanity Group zur Legalisierung und seid ihr bereit dafür?
Ja, die Sanity Group stand schon immer für die Legalisierung. Also das war natürlich am Anfang, waren wir nicht ganz so aggressiv in der Kommunikation, weil gerade wir den Eindruck vermeiden wollten, dass Ärzte denken, das ist nur ein Feigenblatt und eigentlich wollen die medizinisch gar nicht, die warten nur auf die Legalisierung. Und das stimmt bei uns nicht. Wir haben beide Bereiche immer sehr, sehr ernst genommen Und auch nach einer Legalisierung werden wir genauso medizinisch weitermachen wie vorher. Wir haben fast einen zweistelligen Millionenbetrag in unser Fertigarzneimittel gesteckt. Das hätten wir jetzt nicht gemacht, wenn wir gesagt hätten, medizinisch bringt nichts und wir warten nur auf die Legalisierung. Aber am Ende, hast du es ja auch schon gesagt, wollen wir das Potenzial der Cannabispflanze gesamthaft nutzen und nicht nur eben einen Aspekt. Und ich glaube sehr stark an den medizinischen Aspekt. Ich glaube aber auch sehr stark, dass Cannabis ein Genussmittel sein sollte. Und dementsprechend haben wir uns bei der Sanity Group auch schon immer für die Legalisierung eingesetzt. Waren ja auch schon, sage ich mal, in sämtlichen Industrieverbänden, waren wir fast Mitgründer beim Verband Pro-CBD, beim BPC. Und jetzt wird es demnächst einen neuen Verband geben, der sich mit der Legalisierung auseinandersetzt. Und das wird genau eine Sache sein, die wir mitprägen wollen. Und wofür wir uns halt eben einsetzen, ist tatsächlich auch eine sehr liberale Legalisierung. Das ist gar nicht mal so unbedingt, dass es jetzt nur mit uns als Geschäftssinn zu tun hat, sondern ich glaube, es ist einfach so, wenn du den Schwarzmarkt besiegen willst, als Gesellschaft, dann bringt das nichts, wenn du zu irre besteuerten Preisen neutrale Verpackung in der Apotheke hast und keine Werbung machen darfst. Sondern wenn du wirklich den Schwarzmarkt besiegen willst und auch den Patienten und Kunden dann eine breite Auswahl eröffnen möchtest, dann musst du halt liberal legalisieren. Mit Dispensaries, mit zumindest ein bisschen Produktinformationen erlaubt. Die Steuern dürfen nicht zu hoch sein. Und das, glaube ich, ist am Ende eine große Aufgabe für die Regierung. Und da habe ich schon immer gesagt, da stehen wir also natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie es denn hören möchten. Aber tatsächlich glaube ich, wir müssen relativ liberal legalisieren, wenn die Legalisierung erfolgreich sein sollte.
Ihr scheint ja auch schon für eine Legalisierung Informationen zu sammeln. Vielleicht haben es auch einige Zuhörer schon mitbekommen. In der Schweiz laufen jetzt Modellprojekte mit eurer Unterstützung.
Genau, richtig. Wir haben im Baselland haben wir jetzt den Antrag gestellt, 1 bis 2 Abgabestellen betreiben zu dürfen. Das finden wir natürlich sehr spannend, um da schon mal Erfahrung zu sammeln, wie es denn in Deutschland aussehen könnte. Und wenn alles gut läuft, können wir dort bis zu 5.000 quasi Cannabis-Nutzer rekrutieren, die dann quasi in der Dispensary dort ihr Cannabis beziehen können. Und was wir halt parallel machen, wir machen dazu eine Studie, um halt quasi mit diesen Nutzern auch zu besprechen, wie fühlt ihr euch, was fandet ihr gut, was fandet ihr nicht gut, was für Konsequenzen hat das? Und das verlangt auch der Schweizer Staat, dass du halt danach eine Art, ja, wie soll ich sagen, eine Art Zusammenfassung der Studie einreichst und sagst, das haben wir am Ende rausgefunden. Und das ist ganz interessant, weil das schon auch spannend sein kann, wie wird die Blüte im Vergleich zu Edibles gesehen? Was funktioniert gut, was funktioniert schlecht? Gibt es zum Beispiel auch teilweise Frequenzen, die man sieht? Kommen Leute lieber täglich oder lieber einmal die Woche? Und am Ende, was berichten die Leute eigentlich aus ihren Erfahrungen heraus denn mit diesen Blüten? Und das, glaube ich, ist tatsächlich für uns ein großer Erkenntnisgewinn, ist aber auch sicherlich eine tolle Erfahrung, auch das als Studie zusammenzufassen. Weil meines Erachtens wird dabei rauskommen, dass die Legalisierung eine gute Sache ist. Und wenn wir das helfen in der Schweiz mit zu beweisen, dann wird das eventuell auch für Deutschland helfen, vielleicht in 1-2 Jahren, wenn es soweit ist.
Für alle, die Interesse haben, da ein bisschen mehr zu erfahren, können wir unten in die Infobox gucken. Da werden wir den Link reinpacken und dann könnt ihr euch da auf jeden Fall informieren, falls ihr aus der Schweiz kommt zum Beispiel.
Genau.
Wie ist denn dein persönlicher Kontakt zu Cannabis, gerade bevor du die Sanity Group gegründet hast? Hattest du da schon medizinischen Bezug oder war das rein Genuss-Cannabis? Ich denke mal, das ist jetzt schon verjährt, da kann man drüber sprechen.
Genau. Also sicherlich, Genuss-Cannabis war für mich als Jugendlicher sowieso immer ein Thema. Aber eben auch dieses eine, was ich gerade sagte, diese medizinischen Fälle, die ich dann plötzlich kennengelernt hatte, als ich 18, 19 war, was so ein bisschen mich das erste Mal eben überzeugt hat, wow, es ist eben nicht nur Genuss, es ist eben auch mehr. Von daher hat mich das die Jahre über tatsächlich begleitet, in jeglicher Hinsicht. Und dementsprechend war ich natürlich auch schon immer, was das angeht, sehr liberal eingestellt.
Als du die Sanity Group dann gegründet hast, was waren so die ersten Learnings, die du hattest? Was war das Erste, was ja, du im Endeffekt mit auf dem Weg dann bekommen hast?
Ja, also es ist witzig, weil damals, als die Sanity Group gegründet wurde, da wusstest du ja noch gar nicht, wie sich der Markt entwickelt. Also es gibt ja damals so so Marktzahlen, sage ich mal, Analysen, wo alle sagten, ah, der Markt wird sich verhundertfachen in den nächsten 3 Jahren und irgendwie 2 Millionen Patienten werden in Deutschland medizinisch unterwegs sein. Wir wissen, glaube ich, heute alles, das hat sich halt nicht so materialisiert. Aber das war auch für uns keine große Überraschung, weil ich glaube, am Ende hast du ein riesiges Stigma in der Bevölkerung. Das haben wir übrigens auch im Bereich CBD festgestellt. Deswegen zum Beispiel auch Wei am Anfang immer sehr wenig mit der Blüte gearbeitet hat, weil wir eben auch Leute ranführen wollten an Cannabis, die vielleicht vorher nicht so die Berührungspunkte hatten. Man sieht aber eben schon, auch bei CBD, es gibt Leute, die glauben zwar an die Wirkung, sagen aber, sie würden es trotzdem nicht nehmen, nur weil Cannabis drin ist. Und ich glaube, da haben wir immer noch als Gesellschaft eine riesige Aufgabe, da tatsächlich, und das sage ich immer so gerne, Cannabis zurück in die Mitte der Gesellschaft zu führen, um wirklich zu zeigen, Cannabis kann auch was Gutes tun, Cannabis kann auch gut sein und Cannabis kann halt auch im sage ich mal, kontrollierten Fall viel weniger Schaden anrichten als zum Beispiel Tabak oder Alkohol. Und ich glaube, diese Learnings für mich waren A, dass dieses Stigma immer noch so groß ist. Ich bin persönlich immer sehr liberal bei Cannabis gewesen, seit ich Jugendlicher bin. Es überrascht mich dann manchmal, wenn ich mit Leuten diskutiere, die noch so strikt dagegen sind, sowohl in der Ärzteschaft, als auch bei den Krankenkassen, als auch am Ende in der Bevölkerung. Und ich glaube, das war am Ende schon noch mal ein Learning für mich, zu sagen, wow, das ist kein Selbstläufer, dass die Leute sagen, hurra, Cannabis und jetzt geht's los. Sondern dass man tatsächlich immer sehr darauf achten muss, auch wie du kommunizierst. Das zweite Learning war, glaube ich, wirklich, was ich gerade auch zu den Marken sagte, es gibt sehr viele Leute, die Cannabis aus verschiedenen Gründen nehmen, die nichts miteinander zu tun haben. Es gibt sicherlich die Gruppe von Leuten über 50, die lieben CBD-Tropfen, würden aber niemals auf die Idee kommen, sich einen Joint anzumachen. Ja? Dann gibt es sicherlich irgendwie die Gruppe, die halt es liebt, abends vorm Schlafen gehen, aber noch immer einen Joint zu rauchen. Die würden sich also niemals auf die Idee kommen, jetzt irgendwie ein CBD-Öl im Laden zu kaufen. Ja? Und ich glaube, das war mir auch nicht so ganz klar, dass man natürlich irgendwie ein Produkt hat, weil alles ja aus der Pflanze kommt, aber verschiedenste Anwendungen und verschiedenste Kundengruppen hat. Das ist genauso ein bisschen wie mit Alkohol. Ich meine, nur weil der eine Bitburger trinkt, heißt noch lange nicht, dass der irgendwie auch Jack Daniels mag oder halt jetzt irgendwie sich einen teuren Wein kauft. Es ist zwar alles Alkohol, aber es gibt verschiedene Gruppen. Und ich glaube, das ist mir auch nochmal klar geworden, weil als, sage ich mal, damaliger Genussmittelkonsument und auch eben Mediziner, es immer mir oder in der Medizin immer klar war, dass es irgendwie scheinbar verschiedene Gruppen gibt. Und das hat sich hier nochmal rauskristallisiert.
Du hast gerade das Stigma angesprochen. Ich glaube, wenn ich richtig informiert habe, helft dir auch stigmatisierten Menschen, die ins Gefängnis gekommen sind wegen Cannabis oder andere Probleme deswegen hatten.
Also ich persönlich glaube tatsächlich, wir haben eben nicht nur ein Problem der Legalisierung. Wenn das das einzige Problem wäre, wäre schön. Aber man hat natürlich auch jahrelang Leute kriminalisiert, die halt quasi konsumiert haben. Und ich glaube, nur nach vorne heraus das zu lösen, sagen, ab jetzt ist alles okay, das reicht halt nicht. Ich glaube tatsächlich persönlich, man muss auch was für die Leute tun, die in der Vergangenheit kriminalisiert worden sind. Zum Beispiel das Last Prisoner Project gibt es da. Das ist eine internationale Organisation von Steve DeAngelo, falls ihr den kennt. Das ist so ein großer amerikanischer Cannabis-Aktivist geprägt. Und das geht eben genau darum, eben diesen Leuten, die in der Vergangenheit kriminalisiert worden sind, zu helfen. Und die werden demnächst auch ihr Deutschland-Chapter aufmachen. Wir sind da ganz aktiv dabei, die zu unterstützen. Und ich glaube, da muss man auch tatsächlich eben drüber nachdenken, was kann man heute tun? Nächstes Thema zum Beispiel auch, wenn die Legalisierung jetzt im schlimmsten Falle erst Ende 2024 oder Anfang 2025 kommt, was passiert bis dahin? Es ist ja komplett absurd, dass eigentlich der Wille der Regierung klar ist, die Behörden und die Polizei und die Staatsanwaltschaft aber heute genauso durchgreifen wie vorher, bis zum letzten Moment, bis legalisiert ist und dann ist plötzlich alles okay. Das heißt, meines Erachtens wäre es komplett sinnvoll, jetzt eine Übergangsphase zu schaffen, wo man vielleicht jetzt schon entkriminalisiert und zum Beispiel einen Eigenanbau vielleicht sogar schon mal erlaubt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Komplettlegalisierung da ist. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich noch viel Diskussion. Gestern gab es ja auch ein Interview mit Burkhard Blinert nochmal, unserem Drogenbeauftragten. Der ist natürlich sehr vorsichtig. Man hat das Gefühl, manchmal läuft er so ein bisschen auf Eierschalen, weil er nicht genau weiß, was er sagen darf, will und möchte und was er sagen kann. Aber ich glaube, das wird insgesamt noch viel Diskussion erfordern. Was machen wir mit diesen Leuten? Und ich glaube, wir haben nur nach vorne zu gucken und zu sagen, oh, da wartet irgendwie der große Green Rush. Das reicht halt nicht. Man muss halt auch eben gucken, wie kann man den Leuten helfen, die in der Vergangenheit vielleicht drunter gelitten haben, dass es nicht legal war.
Ja, in Deutschland gab es jetzt auch die letzten Jahre und es gibt auch immer noch viele andere deutsche Cannabis-Startups. Was unterscheidet die Sanity Group von den, ja, von der vielen Konkurrenz?
Ja, ich glaube, da gibt es so einiges. Ich meine, zum einen glaube ich, dass wir wahrscheinlich die am breitesten aufgestellten sind. Also sicherlich gibt es andere Firmen, die auch viele Dinge machen, die wir machen. Aber wie gesagt, von Fertigarzneimittel über Geräte bis hin zu Medizinalcannabis, bis hin zu CBD und jetzt auch Legalisierung mit begleiten. Ich glaube, die Breite haben halt wenige. Was wir zum Beispiel natürlich nicht machen, ist das ganze Thema Digitalverschreibung. Da gibt es dann andere, die wiederum das besser machen als wir oder die es überhaupt machen. Ich glaube aber, die Breite und die hohe Ambition, die wir hatten, wirklich den gesamten Markt mitprägen zu wollen, unterscheidet uns. Und wie gesagt, ich glaube, was uns auch unterscheidet, ist tatsächlich, dass wir von Anfang an immer gesagt haben, wir möchten halt eben auch mit der Politik ins Gespräch kommen. Und nicht nur sagen, die Politik ist doof, die Politik ist blöd und die machen ja nicht das, was schlau ist. Sondern wir haben sogar uns mal mit Daniela Ludwig getroffen, die damals viel liberaler erschien, als sie dann am Ende war im Gespräch mit uns. Aber wir glauben halt, dass am Ende du eine Legalisierung, wenn du die gut machen willst, nur mit Dialog schaffen kannst. Und deswegen sind wir halt auch so bei den Verbänden aktiv, beim BPC, Pro-CBD und so weiter. Weil wir halt glauben, du musst die Diskussion mit der Politik haben, weil sonst kommt so eine Kopfgeburt bei raus, die niemandem hilft. Und ich glaube, das unterscheidet uns schon, dass wir da sehr aktiv sind auf der Seite und auch wirklich immer das Gespräch suchen. Ich habe vorhin zu euch gesagt, politischer Beirat. Wir haben wirklich Politiker bei uns im Beirat, die auch aktiv in der Regierung sind, mit denen wir dann zum Beispiel uns unterhalten und sagen, was denken die gerade, warum denken die das so. Und gerade das Thema eben Schwarzmarktbekämpfung, wenn wir da nicht aufpassen, dann wird eine Kopfgeburt bei rauskommen. Und wie gesagt, wenn am Ende nur zu 500% Steuersatz, nur in Apotheken, in weißen Verpackungen, ohne Informationen dazu, Cannabis angeboten wird, dann kann die Regierung zwar sagen, juhu, wir haben legalisiert, aber bringt das jemandem was? Ich glaube nicht. Und der Schwarzmarkt wird genauso weiterlaufen. Und ich glaube, das müssen wir halt mitprägen. Und ich glaube, dieser Wille, das zu prägen, unterscheidet uns wahrscheinlich auch von ein paar anderen.
Jetzt, wo wir gehört haben, was die Sanity Group so besonders macht im Vergleich zu anderen Unternehmen, hast du vielleicht ein paar Tipps für unsere Zuhörer, die auch ein Cannabis-Unternehmen-Startup gründen wollen?
Ja, also ich glaube, was, glaube ich, inzwischen der Fall ist, als wir angefangen haben, war das alles noch ein komplett unbestelltes Feld. Ja? Also keiner wusste, wo der Markt hingeht. Und ihr habt ja schon gehört von mir, wir haben uns deswegen damals breit aufgestellt. Ist eigentlich komplett entgegen meinem Naturell. Ich sage normalerweise, wenn du Firmen gründest, fokussiere dich auf das, wo du gut bist und zieh das bis zum Ende durch. Das war damals natürlich eine Wette zu sagen, hätte ich jetzt 2017, 2018 schon gesagt, das ist das Feld, wo ich hin will und da fokussiere ich mich drauf, wäre es halt ein bisschen zu früh gewesen. Und ich glaube, jetzt bist du aber in einer Phase, wo sehr langsam, aber sich doch rauskristallisiert, was sind die spannenden Bereiche, wo kann man sich fokussieren, ist es eher medizinisch, ist es Legalisierung, ist es Retail, ist es Apotheke, ist es Forschung. Und was ich, glaube ich, als Tipp mitgeben würde, wenn ich heute nochmal eins gründen würde, ich würde mich sehr stark fokussieren und sagen, meine Hypothese ist zum Beispiel, es wird Dispensaries geben und dementsprechend, ich werde eine Dispensary-Kette machen, no matter what. Oder man wird sagen, Anbau wird in Deutschland legalisiert werden, also arbeite ich jetzt mit 10 Landwirten zusammen und baue jetzt schon mal Greenhouses in der Erwartung, dass das passiert. Also ich glaube wirklich, sich ganz klar zu fokussieren, was man machen möchte, ist heute eher das Gebot der Stunde.
Ja, ich glaube, mit diesen Tipps können wir unsere Zuhörer dann auch entlassen. Vielen Dank für die ganzen Informationen.
Sehr gerne.
Das war jetzt auch super spannend für uns. Ich denke, für unsere Zuhörer und Zuschauer auf jeden Fall auch. Die Podcast-Folge wird bei den Podcast-Plattformen und natürlich auch bei YouTube ausgestrahlt mit Video. Von daher glaube ich, dass wir hier echt was Gutes geschaffen haben. Ich bedanke mich nochmal.
Sehr gerne.
Und wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bleibt schön heiter.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de.
Wir bieten Fairtrade Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Terpens.
Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.